Da steht er noch, der Krug, den die Frau stehen lassen hat, als sie in aller Eile wieder in ihr Dorf gelaufen ist und den Leuten gesagt hat, ich habe was ganz Besonderes erlebt. Eine Brunnengeschichte. Die Brunnen sind ganz besondere Orte in der Bibel. Die Brunnen sind, die enthalten lebendiges Wasser, ganz anders als die Zisternen, die manchmal abgestandenes Wasser haben, denn das Brunnenwasser ist immer noch in Bewegung. Es quillt aus unsichtbaren Quellen und hat sauberes, frisches Wasser. Brunnen sind Lebensorte und das sind sie vor allem auch deshalb, weil da Menschen zusammenkommen. An den Brunnen, da treffen sich die Leute, um das Wasser zu holen, da kommen sie miteinander ins Gespräch, da tauschen sie Neuigkeiten aus, da helfen sie sich gegenseitig, Probleme zu besprechen und zu lösen, da werden vielleicht auch schon Handel begonnen, wie auch immer. Und die Gespräche, die fangen vielleicht schon an, während die Leute noch auf dem Weg sind zum Brunnen hin und gehen weiter, wenn sie den Brunnen wieder verlassen. Brunnen sind sogar Orte der Liebe. Denn an Brunnen, da kommen eben auch Leute zusammen, die sich zum ersten Mal treffen oder zum ersten Mal so richtig sehen. Jakob, der alte Stammvater, hat an einem Brunnen, als er noch jung war, die Frau seiner Träume gefunden, die schöne Rahel. Und er ist ihr vor Freude sofort um den Hals gefallen, obwohl sie ihn noch gar nicht kannte. Mose hat sich recht robust an einem Brunnen für das Tränkrecht einiger junger Frauen eingesetzt und er hat auf diese Weise ebenfalls die Frau seines Lebens kennengelernt, seine spätere Frau Zippora. Dann können Brunnen allerdings auch Orte für den Konflikt sein. Die Knechte von Abraham und Lot, die sind am Brunnen so oft aneinander geraten, haben sich so oft gestritten, dass sich die beiden Familien schließlich trennen mussten. Das gehört wohl auch dazu zum Leben. Aber Brunnen können auch Leben retten. Ich denke an die Geschichte von der ausgestoßenen Magd Hagar, die in ihrer höchsten Not am Brunnen des Lebendigen auf Gott getroffen ist und gesagt hat, das ist doch der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Was für eine Geschichte spielt sich also ab am Brunnen, in der Geschichte im Johannesevangelium. Wasser muss oft durch viele Schichten sickern, bis es an die Oberfläche kommt. Und so ist das mit dieser Geschichte auch. Sie hat viele Schichten. Das ist die typische Art und Weise, wie Johannes von Jesus erzählt. Das geht immer mehrschichtig ab. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, seinen Geschichten zu folgen. Was hier auf der Hand liegt, ist, es ist wieder eine Begegnungsgeschichte. Zwei Menschen begegnen sich am Brunnen und kommen miteinander ins Gespräch. Aber dieses Gespräch, das verläuft von Anfang an irgendwie holprig. Es gibt Missverständnisse, die beiden reden aneinander vorbei. Irgendwie klemmt es von Anfang an. Wovon redet eigentlich die Frau und was will eigentlich Jesus? Manchmal ist das so, wenn ein Gespräch es einen schlechten Anfang genommen hat, dann wird auch nichts mehr draus. Dann kommt das Gespräch zu keinem guten Ziel. Was wird hier aus dem Gespräch zwischen dieser Frau und Jesus? Wir waren sozusagen die Beobachter, die heimlichen Zuhörer bei diesem Gespräch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir trotzdem so ein bisschen verwirrt sind. Und da kann es helfen, noch einmal ganz an den Anfang zurückzugehen und sich die Situation genau anzuschauen. Jesus ist auf dem Weg von Judäa im Süden nach oben, nach Norden in seine Heimat Galiläa. Und dazwischen liegt Samaria, eigentlich Feindesland für die Juden. Juden und Samariter, die meiden sich, wo sie nur können. Und sie haben zwar ein bisschen gemeinsame Geschichte, aber die trennt sie eher, als dass sie sie verbindet. Und dann lässt sich Jesus an einem Brunnen nahe des Ortes Sychar in der Mittagshitze nieder. Die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt, es flimmert richtig vor Hitze, also eine Uhrzeit, an der eigentlich niemand zu erwarten ist, am Brunnen. Die Frauen mit ihren Kindern, die kommen morgens in der Morgendämmerung oder abends in der Abenddämmerung, wenn es kühl ist. Dann ist es angenehm, zum Brunnen zu gehen. Aber am Mittag, da ruhen alle in ihren Häusern oder unter dem Schatten der Bäume. Da sitzt Jesus nun ganz allein und dann löst sich doch eine Gestalt aus dem Ort und geht auf den Brunnen zu. Und als sie näher kommt, kann Jesus sehen, es ist eine Frau mit einem großen Schöpfkrug. Seltsam. Warum geht die in der Mittagshitze, wenn alle anderen im Haus sind? Warum erträgt sie die Hitze und hat überhaupt keine Gesellschaft, mit der sie sich unterhalten kann? Oder ist das vielleicht der Grund, dass sie die Gesellschaft der anderen meidet? Oder ist das der Grund, dass die Gesellschaft sie meidet, sie nicht dabei haben will? Die Frau stutzt wohl, weil da eben doch jemand am Brunnen sitzt. Ein Mann, der wartet. Und als sie näher kommt, kann sie schließlich sehen, ein jüdischer Mann. Was will der hier? Auf was wartet der? Um diese Zeit? Was will das werden? Sie hat so ihre Erfahrungen mit wartenden Männern. Kaum angekommen, wird sie auch schon angesprochen. Gib mir zu trinken. Ja, das kennt sie. Gib mir, mach was, tu was, bedien mich. Aber sie hat gelernt, damit umzugehen und sich nicht alles sagen zu lassen. Wie, du willst was von mir? Du, ein Jude, von mir, einer Samariterin? Jesus antwortet ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, wenn du überhaupt wüsstest, wer da mit dir redet, dann würdest du sagen, gib mir zu trinken und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Ach du liebe Zeit, erst will er was haben und dann macht er große Sprüche, was er alles zu geben hat. Aber sie weiß, wie man mit Sprücheklopfern umgeht, wie man ihnen Paroli bietet. Du hast ja wohl nicht mal ein Schöpfgefäß dabei und du willst mir was zu trinken geben, wie machst du das denn wohl? Wer bist du überhaupt? Bist du mehr als unser Vater Jakob? Der hat uns diesen Brunnen gegeben. Gar nicht schlecht, wie sie das macht. In einem Atemzug macht sie Jesus klar, dass er ihr überhaupt nicht das Wasser reichen kann. Und dann greift sie so richtig tief in die Traditionskiste und holt den alten Vater Jakob hervor. Der steht für mich, der alte Vater Jakob. Eigentlich könnte das Gespräch jetzt zu Ende sein, das wird nichts mehr. Wie sollen die beiden sich noch verstehen? Aber Jesus setzt noch einmal neu ein. Und jetzt wird deutlich, Jesus will tiefer, in eine tiefere Schicht vordringen. Wer von diesem Brunnenwasser trinkt, der kriegt doch wieder Durst. Wer von dem Wasser trinkt, das ich zu geben habe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Das ist nämlich unerschöpflich, dieses Wasser, eine ewige Quelle des Lebens. Und man merkt, die Frau, die möchte eigentlich eine spöttische Antwort geben. Herr, so ein Wasser kannst du mir geben, dann brauche ich hier nie mehr herzukommen und Wasser zu schöpfen. Aber sie sagt das ja ein bisschen anders. Sie sagt, Herr, gib mir solches Wasser, damit ich keinen Durst mehr haben muss. Und da klingt schon so ein bisschen Sehnsucht mit. Da klingt schon so ein bisschen an, dass es in ihrer Lebensgeschichte eine tiefere Schicht gibt. Und dann wirkt es so, als ob Jesus ohne Vorwarnung mit einem plötzlichen tiefen Spatenstich so richtig mitten reingeht in die Lebensgeschichte der Frau und da auf ziemlich trübes Wasser trifft. Geh hin und hol deinen Mann und komm wieder. Wie die wohl geantwortet hat, wie die Stimme wohl klang, ob sie kleinlaut klang oder trotzig, ich bin nicht verheiratet. Und da sagt Jesus ihr auf den Kopf zu, stimmt, du bist nicht verheiratet. Du warst 5-mal verheiratet. Und jetzt lebst du mit einem Mann, mit dem du nicht verheiratet bist. Das hast du richtig gesagt. Wie wird sich das angefühlt haben? Wir haben im KU-Wochenende überlegt, wie fühlt sich das an, wenn man sich schämt? Wie fühlt sich das an, wenn man was gesagt bekommt, mit dem man beschämt wird? Und die Jugendlichen haben sich das ganz gut überlegt, wie reagiere ich dann? Wie fühlt sich das an? Wie reagiere ich dann? Was habe ich für Strategien, um damit umzugehen, wenn mich jemand beschämt? Einige haben gesagt, dann möchte ich am liebsten im Boden versinken. Oder andere haben gesagt, dann habe ich Angst, dass ich nicht mehr mit dazugehöre. Ich will nicht, dass offengelegt wird, was in mir steckt. Und einige haben gesagt, da muss man unbedingt cool bleiben, das darf man sich gar nicht anmerken lassen. Also da baut man sowas wie eine Wand auf, damit der andere nicht an mein Herz, das wehtut, rankommt. Was macht die Frau in der Geschichte? Sie versucht ganz schnell, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Ach, du bist ein Prophet, da habe ich mal eine Frage. Wie ist das mit dem Berg Gerizim, wo wir Samariter beten? Und du behauptest, die Juden, die dürfen nur in Jerusalem beten. Das heißt, die lenkt ganz geschickt ab von ihrer Geschichte hin zum Streit zwischen Juden und Samaritern. Und erstaunlicherweise geht Jesus darauf ein. Der sagt nicht etwa, nee, mal stopp, ich will über deine Männergeschichten reden, denn das will er gar nicht. Er hat ein anderes Ziel. Er hat jetzt die Schicht berührt, in der der Durst, der Lebensdurst dieser Frau brennt. Und jetzt müssen wir uns sehr davor hüten, dass wir glauben, wir wüssten schon, was das für eine Frau ist. 5 Männer hat sie verbraten und der, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist überhaupt nicht ihr Mann. Wir müssen uns kurz in Erinnerung rufen, in was für einer Zeit und was für einer Gesellschaft sie lebt. Das war eine Zeit und Gesellschaft, in der eine Frau nicht bestimmt hat, mit wem sie und wie oft sie verheiratet ist. Das haben andere für sie entschieden. Ganz bestimmt ist sie keine Nymphomanin, keine männermordende Sexsüchtige. In ihrer Gesellschaft und in ihrer Zeit, da wurden die Frauen verheiratet von ihrer Familie und dann gehörten sie dem Mann. Und der konnte machen, was er wollte. Wenn der irgendeinen Makel an ihr fand, wenn der irgendwas zu mäkeln hatte, dann konnte er sie einfach wegschicken. Und das ist dieser Frau 5-mal passiert. Ich habe die Jugendlichen gefragt, was glaubt ihr wohl, hat die sich von Mann zu Mann verbessert? Ganz bestimmt nicht. Ihre Situation ist immer schwieriger, immer schlimmer geworden. Hol deinen Mann, hat Jesus gesagt. Von Kindern hat er nichts gesagt. Das ist eigentlich seltsam, denn die Kinder waren immer mit dabei, wenn die Frauen zum Wasserschöpfen gingen. Dass hier gar keine Kinder sind, lässt vielleicht schon ahnen, was wohl der Makel war, den diese Frau hatte. Der typische Makel eben in dieser Zeit, Unfruchtbarkeit. Was ich so berührend finde ist, aber diese Frau will leben. Die hat Lebensdurst, die hat nicht aufgegeben. Die hat sich immer wieder neu auf das Einzige eingelassen, was ihr ein Mindestmaß an Überlebenschance gegeben hat, ein neuer Mann. Und es wirkt wie eine Sucht und ist im eigentlichen Sinne auch eine Sucht. Sie sucht nach Leben, aber Sucht kommt gar nicht von Suchen. Sucht kommt von Siechen, also von Kranksein. Krank ist das, was sie erlebt. Krank ist sie vor Sehnsucht nach Leben, aber da, wo sie sucht, da wird ihr Durst nie gestillt. Und das ist für sie wie ein Teufelskreislauf. Das geht immer so weiter. Sie muss immer wieder kommen und trinken, aber immer wieder landet sie an der falschen Quelle, an der es für sie gar kein Leben gibt. Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr dürstet und ich nicht immer hierher kommen muss, um zu schöpfen. Ich glaube, in diesem Satz steckt noch viel mehr, eine viel tiefere Schicht als nur ihr oberflächlicher Spott. Da steckt echte Sehnsucht drin. Mit ihrem Ablenkungsmanöver hat die Frau versucht, das Gespräch wieder auf den jüdisch-samaritischen Streit zu bringen. Wo ist der rechte Gebetsort, der Gerizim oder Jerusalem? Aber das Gespräch landet ganz woanders. Es landet bei der Frage nach dem Messias, nach dem Christus. Es landet am Ende da, wo Jesus sagen kann, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin das lebendige Wasser. An diesem Punkt der Geschichte kommen erstmals die Jünger wieder ins Bild. Sie waren in den Ort gegangen, um dort Brot zu kaufen. Jetzt kommen sie zurück. Eigentlich spielen sie also gar keine Rolle in dieser Geschichte. Aber ihr großes Erstaunen darüber, dass Jesus mit einer Frau redet, das kann uns schon mal zeigen, wie ungewöhnlich das ist, was hier passiert. Ein Mann hat damals nicht allein mit einer Frau geredet, einer Fremden, es sei denn, er hatte ganz bestimmte Absichten. Und ein jüdischer Mann hat schon gar nicht mit einer samaritischen Frau geredet. Der hätte sich damit allen möglichen Verdächtigungen ausgesetzt. Aber hier hat ein langes Gespräch stattgefunden, in dem Jesus und die Frau sich auf Augenhöhe begegnet sind. Obwohl sie mehrfach und begreiflicherweise versucht hat, das Gespräch ins Lächerliche zu ziehen oder irgendwie auszuweichen, hat Jesus die Frau ernst genommen. Er hat das angesprochen, was diese Frau unter der Oberfläche tief berührt und schmerzt. Und er hat das ohne jeden Vorwurf, ohne jede Abwertung getan. Er hat das einfach nur benannt. Er hat sie nicht beschämt, aber er hat die Lebensschicht erreicht, wo ihr Durst brennt. Und so rennt sie am Ende total begeistert in ihr Dorf zurück, weckt alle aus dem Mittagsschlaf und ruft: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob das nicht der Christus ist? Den Krug hat sie am Brunnen stehen lassen. Den muss sie sich wohl später wieder holen. Aber für ihren Lebensdurst hat sie eine andere Quelle gefunden. Amen.